Ja, unser Jahr unter dem Motto Königskinder statt Sklaven nähert sich langsam dem Ende. Und wir hatten in den vergangenen Monaten verschiedene Schwerpunkte. Zuletzt das Thema Adel verpflichtet. Und in diesem Rahmen möchte ich heute etwas über lebendige Steine und königliche Priesterschaft erzählen. Und der Predigttext dazu steht in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 10 und ich lese das jetzt vor. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den die Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Das ist der Predigttext. Petrus hat diesen Brief geschrieben. Er schreibt, dass wir heilige Priester sind, Gottes heiliges Volk und sein persönliches Eigentum. Er bezieht sich damit auf ein Zitat aus dem Alten Testament, aus 2. Mose 19, Vers 5 bis 6, wo Gott erstaunlicherweise das Volk Israel als ein Königreich von Priestern bezeichnet, bevor überhaupt spezielle Priester eingesetzt werden. Es geht also um mehr als einen speziellen Dienst. Es geht um eine priesterliche Lebensweise. Und genau das greift Petrus in seinem Brief auf, indem er den gläubigen Christen die königliche Priesterschaft zuspricht. Was vorher für das Volk Israel galt, gilt nun auch für alle Menschen, die an Jesus glauben. Sie sind Gottes auserwähltes Eigentum. Vor ein paar Wochen hatte jemand von uns beim Beten den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, dass er seinen Stand als Priester einnehmen soll. Und das hat mich zu dieser Predigt inspiriert. Ich habe nachgeschaut, was das Wort Priester auf Hebräisch heißt und wo es herkommt. Und tatsächlich leitet sich das hebräische Wort Kohen nach Ansicht der Sprachwissenschaftler von dem Verb Kanan ab, was so viel wie aufrecht stehen, dastehen oder sich hinstellen bedeutet. Ein Priester im Alten Testament hatte die Aufgabe, dienend vor Gott zu stehen. Das war verbunden mit dem Dienst am Heiligtum Gottes und der Darbringung von Opfern. Priester waren Menschen, die ihr ganzes Leben Gott und dem Gottesdienst geweiht hatten. Bevor ich auf die königliche Priesterschaft näher eingehe, möchte ich etwas Grundsätzliches zur Geschichte Gottes mit der Menschheit sagen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass es drei Ebenen gibt, die aufeinander aufbauen. Der Römerbrief ist so geschrieben, dass man diese Zusammenhänge gut erkennen kann. Die unterste Ebene besteht aus Gesetzlosigkeit und Chaos. Diese Ebene beschreibt das Zusammenleben der Menschen ohne Regeln und ohne Gott. Im ersten Kapitel des Römerbriefs kann man das nachlesen. Menschen, die sich für weise gehalten haben, sind zu Narren geworden. Und das, obwohl sie von Gott wussten. Auf der untersten Ebene werden Menschen aneinander schuldig. In dieses Chaos hinein gibt Gott dem Volk Israel Gesetze, die das Zusammenleben regeln und die Gott in den Mittelpunkt des Lebens stellen. Das ist die zweite Ebene, die Ebene der Gesetze, die Gerechtigkeit schaffen soll. Die Ebene der Gerechtigkeit bildet einen Maßstab, an dem Unrecht gerichtet wird. Wer sich schuldig macht, bekommt auf dieser Ebene eine gerechte Strafe. Aber letztendlich sind die Menschen nicht dazu in der Lage, die Gesetze zu halten. Das Dilemma zwischen Wollen und Können, zwischen guten Absichten und Versagen, wird im Römerbrief in den Kapiteln 2-7 gut beschrieben. Und es gipfelt in dem Aufschrei am Ende von Kapitel 7, wo Paulus schreibt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann die Antwort, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus unseren Herrn. Und genau das ist der Ausweg, der uns zur dritten Ebene führt, zur Ebene der Barmherzigkeit. Jesus ist in die Welt voller Versagen und Schuld hineingekommen, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Deshalb ist Jesus der Zugang zu Gott, dem Vater, und zur Ebene der Barmherzigkeit, die Jesus als Reich Gottes beschreibt. Ein Königreich, in dem Gott selbst regiert. Auf die Ebene der Barmherzigkeit kommt man durch die Tür der Gnade, die Jesus für uns geöffnet hat. Und das Gute daran ist, dass man sich nicht von der untersten Ebene über die mittlere Ebene nach oben arbeiten muss, sondern es gibt einen Aufzug. Und dieser Aufzug führt uns von der untersten Ebene bis direkt vor die Tür der Gnade. Paulus war ein Mensch, der alle drei Ebenen durchlebt hat. Und vielleicht konnte er deshalb den Römerbrief so gut schreiben. Paulus war ein Gesetzeslehrer und lange Zeit auf der mittleren Ebene. Dann ist er auf die untere Ebene abgerutscht, indem er Christen verfolgt und umgebracht hat. Er ist ein Beispiel dafür, dass auch Menschen, die sich für rechtschaffen halten, in Ungerechtigkeit fallen können. Aber im Leben von Paulus gibt es ein spektakuläres Ereignis, das ihn im Aufzug direkt vor die Tür der Gnade gebeamt hat. Ein weißes Licht, das ihn blendet und 3 Tage blind macht, fällt auf ihn und eine Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und danach ist im Leben von Paulus nichts mehr, wie es war. Er geht durch die Tür der Gnade und Gott gebraucht ihn ganz stark auf der Ebene der Barmherzigkeit. Auf der Ebene der Barmherzigkeit sind wir nicht mehr Sklaven, sondern Kinder Gottes und damit Erben von Gottes Königreich. Das wird in Römer 8 beschrieben. Und dort steht dieser Abschnitt, der uns schon das ganze Jahr über als Motto begleitet. Das Ganze gipfelt dann in einem Triumph in Vers 33. wo sich deutlich die mittlere Ebene von der Ebene der Barmherzigkeit trennt. Paulus schreibt in Vers 33, wer will die Auserwählten beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Und etwas weiter in Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Man kann also drei Ebenen erkennen. Unten Ungerechtigkeit und Chaos, in der Mitte Gerechtigkeit und Gesetze und auf der oberen Ebene Barmherzigkeit und das Reich Gottes. Auf diesen drei Ebenen bewegen wir uns und ich möchte auf das Thema Vergebung eingehen. Was passiert beispielsweise, wenn ich auf der unteren Ebene meine Schuld erkenne und auf der mittleren Ebene aus dem Aufzug aussteige? Ich werde nach den Regeln des Gesetzes bestraft. Es kann sein, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dann bekomme ich einen Bewährungshelfer. Und wenn ich mich eine gewisse Zeit bewähre, wird die Strafe aufgehoben, aber ich bin nach dem Gesetz vorbestraft. Das gibt es auch im christlichen Bereich. Und ich glaube, dass wir manchmal zu schnell dazu neigen, einem Menschen gegenüber Vergebung auszusprechen, obwohl unser Herz noch nicht bereit ist. Wir vergeben dem anderen schnell, aber wir knüpfen an diese Vergebung Bedingungen und der andere muss sich in unseren Augen bewähren. Das ist Vergebung auf Bewährung. Echte und bedingungslose Vergebung kann schmerzhaft sein und es ist manchmal ein Prozess. Aber das vorschnelle christliche Deckmäntelchen der Vergebung auf Bewährung ist aus meiner Sicht keine Lösung, die uns im Umgang miteinander weiterbringt. Auf der mittleren Ebene fällt uns das gegenseitige Bekennen von Schuld schwer, weil wir die Folgen fürchten. Niemand wird gern bestraft und niemand wünscht sich einen Bewährungshelfer an seiner Seite, der ihm keinen Raum für Fehler lässt. Vergebung auf Bewährung bedeutet, dass man den gleichen Fehler nicht wiederholen darf. Sonst kommt man zurück ins Gefängnis. Das ist keine echte Befreiung. Ganz anders ist es auf der obersten Ebene der Barmherzigkeit. Wenn wir unsere Schuld bekennen und durch die Tür der Gnade gehen, wir fahren im Aufzug nach oben. In 1. Johannes 2 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Oben auf der obersten Ebene der Barmherzigkeit wird uns bedingungslos vergeben und wir sind frei. Weil wir unsere Schuld bekannt haben, sind wir gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie oft dürfen wir aneinander schuldig werden? Jesus fordert uns dazu auf, 490 Mal zu vergeben. Und das ist realistisch, weil so lange kann es dauern, bis sich unser altes Verhalten und unsere alten Muster verändert haben. Ein königlicher Priester wird einem Menschen, der jeden Tag den gleichen Fehler macht, über 1,5 Jahre hinweg immer wieder vergeben, sobald der andere ihn darum bittet. Genauer gesagt sind es 1 Jahr und 4,5 Monate. Jeden Tag einmal, 7 mal 70 Mal. Und bis dahin ist es vielleicht wirklich gut. Wenn wir dem anderen trotz seiner Fehler immer wieder das Vertrauen schenken, dass er es das nächste Mal besser machen wird. Wenn wir ihn über einen längeren Zeitraum hinweg nicht aufgeben, dann wird es mit der Zeit gut werden. Es ermutigt Menschen zu einer positiven Veränderung, wenn man ihnen Gutes zutraut und ihnen bedingungslos vergibt. Und genau das ist unsere Aufgabe als königliche Priester in Gottes heiligem Tempel. Wir werden Priester auf der oberen Ebene der Barmherzigkeit, indem wir selbst durch die Tür der Gnade gehen und anderen Menschen im Namen von Jesus bedingungslose Vergebung zusprechen. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt aus dem Predigttext eingehen. Wir sind nämlich nicht nur als königliche Priester, sondern auch als lebendige Steine in Gottes heiligem Tempel berufen. Dieser Text steckt voller Symbolkraft. Jesus wird als lebendiger Eckstein bezeichnet. Diesen Eckstein, an dem sich der ganze Bau hätte ausrichten sollen, ist von den Bauleuten verworfen worden und sie haben ihn aussortiert. Der Eckstein bestimmt unter anderem auch die Größe des Baus. Und ich glaube, dass sich die Pharisäer zur Zeit Jesu darüber geärgert haben, dass Jesus zu dem ganzen Volk gesprochen hat. Der Bau, den Gott vorgesehen hatte, sollte nicht nur die gesetzestreuen Pharisäer und Schriftgelehrten umfassen, sondern das ganze Volk und später sogar alle Menschen. Jesus als Eckstein des neuen lebendigen Tempels bietet allen Menschen an, lebendige Steine in diesem heiligen Tempel zu werden. Jeder durfte dazukommen. Das hat die Pharisäer vermutlich geärgert. Kennt ihr diese alten Bauwerke, die ohne Mörtel gebaut werden? Wo die Steine so exakt behauen worden sind, dass sie genau aufeinander passen? So stelle ich mir den Tempel der Pharisäer und Gesetzeslehrer auf der mittleren Ebene vor. Weil man keinen Mörtel hatte, mussten die Steine genau aufeinander passen. Und es durfte keine Zwischenräume geben. Dementsprechend wurden die Steine so lange bearbeitet, bis sie perfekt in den Bau passten. Und es wurden natürlich viele Steine aussortiert. Das aneinander herumfeilen kennzeichnete den Umgang miteinander. Ganz anders ist es in dem neuen Tempel, für den Gott seinen Sohn Jesus als lebendigen Eckstein auserwählt hat. In diesem Tempel können alle Arten von Steinen verbaut werden, weil die Bauleute den Mörtel der Gnade und Barmherzigkeit verwenden. Man muss nicht aneinander herumfeilen, bis man perfekt ist, sondern mit Hilfe der Gnade findet jeder Stein im heiligen Tempel Gottes seinen Platz, egal wie krumm und schief er sein mag. Jeder darf dazugehören und jeder ist von Gott gerufen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Bild des Tempels. Petrus schreibt, dass es ein geistlicher Tempel ist. Und weil die Apostel ihre Briefe an Gemeinden geschrieben haben, gehe ich davon aus, dass Petrus mit dem geistlichen Tempel auch die Gemeinde meint. Wir sind also lebendige Steine und Jesus ist der Eckstein. Aber wer ist der Architekt? Wer hat die Baupläne gemacht? Ich denke, es ist Gott selbst. Gott hat Pläne für seinen Tempel und es ist wichtig, dass wir diese Pläne erkennen. Gott hat eine Vision für unsere Gemeinde. Und ich muss diese Vision kennen, um mich damit identifizieren zu können. Im Management geht es oft darum, dass Führungskräfte eine Vision haben und dass sie fähig sein sollen, ihren Mitarbeitern diese Vision zu vermitteln. Ich glaube, in der Gemeinde ist es Gott selbst, der uns seine Vision gibt, und wir sollten uns danach ausstrecken, diese Vision zu entdecken. Ohne eine Sicht für den ganzen Tempel wird es schwierig, ein Teil davon zu sein. Aber Gott hat nicht nur eine Vision für den ganzen Tempel, sondern er hat auch eine Vision für jeden einzelnen lebendigen Stein in diesem Bau. Die Gemeinde ist ein umkämpfter Ort und es gibt einen Feind, der die Steine aus dem Tempel herausziehen möchte. Es ist wichtig, das zu wissen. Und wir sollten wachsam sein. Denn das Ziel des Feindes ist es, uns unsere Vision für unseren Platz in der Gemeinde zu rauben. Es fängt vielleicht klein an. Dein Herz schlägt für eine ganz bestimmte Sache in der Gemeinde und irgendetwas entmutigt dich. Anfangs bist du verwirrt und denkst vielleicht, dass du dich getäuscht hast. Aber irgendwann wird daraus eine Depression. Und weil du dich in dem blockiert fühlst, was du gerne getan hättest, kommt auf die Phase der Depression ein Verlust der Vision. Und du wirst orientierungslos. Ohne Vision und Orientierung kommt es zu einem Rückzug aus der Gemeinde. Du fühlst dich unwichtig und überflüssig. Ob du da bist oder nicht, scheint egal zu sein. Diese innere Verzweiflung, die sich mittlerweile in deinem Herzen breit gemacht hat, versteht niemand und du fühlst dich nur noch allein. Und irgendwann bist du nicht mehr Teil des Tempels. Der Feind hat dich rausgezogen. Vielleicht gibt es Menschen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind, die vielleicht entmutigt oder sogar verzweifelt sind. Aber Gott hat einen Plan für dich. Du gehörst als kostbarer Stein in diesen heiligen Tempel hinein. Egal, was andere von dir denken, egal, was du selbst von dir denkst, du bist kostbar in Gottes Augen. Und du bist erwählt, du bist wichtig für diesen Tempel. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht aussortieren, geh durch die Tür der Gnade, denn Gott braucht dich und es ist sein Tempel, sein Reich und niemand darf dich daraus vertreiben. Ich sage das, weil es mir in den letzten Monaten so gegangen ist. Ich habe in den letzten Monaten die ganze Strategie des Feindes in allen Phasen durchlebt. Und ich habe Verständnis für jeden, der im Verlauf dieser Abwärtsspirale gescheitert ist und vielleicht sogar die Gemeinde verlassen hat. Dieses Gefühl von Entmutigung, von Bedrückung, das ist schrecklich. Und ich wusste gar nicht, was ich noch machen sollte. Ich hatte das Gefühl, es geht immer weiter runter, immer weiter. Und deswegen stehe ich hier vorne, um das mit euch zu teilen. Ich habe Verständnis für diejenigen, die nach und nach immer weniger gekommen sind und irgendwann weggeblieben sind. Und es tut mir weh. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und es ist wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir uns nicht gegenseitig entmutigen, dass wir uns in unseren Visionen für die Gemeinde gegenseitig unterstützen und fördern. Wir sind nicht nur dazu berufen, königliche Priester zu sein, sondern wir sind auch Bauleute, die mit Hilfe des Mörtels der Gnade die Steine in den geistlichen Tempel einsetzen. Gott beruft Menschen, um andere in ihrer Vision zu fördern und freizusetzen. Heute Morgen dürfen wir uns dem Wirken Gottes gegenüber öffnen. Und ich lade drei Gruppen von Menschen dazu ein, aufzustehen und ihren Stand vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt einzunehmen. Die erste Gruppe sind Menschen, die sich Gemeindewachstum wünschen. Es ist eine Gemeindebaupredigt und es macht mir eine Riesenfreude. Wer sich Gemeindewachstum wünscht, dass der aufsteht. Die zweite Gruppe sind Menschen, und das meine ich sehr ernst, die in ihrer Vision Angriffen ausgesetzt sind, die gerade durch so eine Verzweiflung gehen. Und die dritte Gruppe sind diejenigen, die durch die Tür der Gnade gehen wollen und die ihren Stand als königliche Priester einnehmen möchten. Wenn jetzt irgendjemand denkt, so eines von diesen drei Sachen spricht ihn an, dann kann der jetzt gerne aufstehen und ich möchte dafür beten. Ist auch egal, für welche von den drei Sachen das ist, weil ich bete für alle drei Sachen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der als Eckstein für diese Gemeinde da ist. Und ich bitte dich für die von uns, die sich Gemeindewachstum wünschen, dass du sie mit deinem reichen Segen überschüttest und dass du sie zu Bauleuten machst, die mit dem Mörtel der Gnade lebendige Steine finden, fördern und freisetzen. Und ich bitte dich, dass du die Menschen ermutigst, die verzweifelt sind. Und ich spreche euch im Namen Jesu zu, dass ihr Teil seiner Gemeinde seid, dass ihr in eure Vision hineinkommen werdet und dass euch niemand rausreißen kann, weil Jesus selbst euch gerufen hat. Jesus, du siehst auch, wer von uns sich ganz dringend Versöhnung wünscht oder wer bedingungslose Vergebung braucht. Und ich bitte dich, dass du die Tür der Gnade ganz weit öffnest heute Morgen, dass du die Menschen zu königlichen Priestern machst, die du heute Morgen angesprochen hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ganz stark in den nächsten Tagen und Wochen einen Schalter umlegst, einen Hebel, und dass etwas Neues kommt, dass Erfrischung kommt und dass du Gebet erhörst. Amen.